Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Und im zweiten Take schreie ich nicht so gut. Sehr gut. Lennart, willkommen. Schön, dass du hier wieder mit in dieser Folge mit dabei bist. Letzte Woche war Basti am Start. Wir haben über das Immunsystem gesprochen. Hast du die Folge angehört?
Nee, noch nicht.
Es ist doch eine Folge für dich.
Habe ich mir tatsächlich auch gedacht, ja. Müsste ich mal hören. Weil ich höre ja immer die Folgen, wo ich nicht dabei bin. Aber da ich eh krank war, dachte ich mir so,
jetzt brauche ich es auch nicht mehr.
Brauche ich auch nicht mehr. Es wird dann wieder relevant, wenn das erste Mal der Hals so ganz leicht kratzt, wo ich denke so, scheiße Immunsystem, da muss ich was machen.
Und dann googelst du so wild rum und suchst, was du findest und dann findest du den Science-Podcast und denkst, warte mal.
Sieht interessant aus, ja. Könnt ihr mal anhören.
Wie Immunsystem stärken.
Nee, höre ich jetzt irgendwie mal im Auto oder sowas nächste Woche und dann versuche ich mit dem Wissen, was ihr da rausgegeben habt, nicht mehr krank zu werden.
Ich habe danach im Anschluss.
Meinst du, man schafft das den ganzen Winter nicht mehr krank zu werden, wenn man sich, habe ich mir letztens gedacht, wenn man sich irgendwie wegsperrt, müsste eigentlich gehen. Während Covid war man auch eigentlich nie krank.
Meinst du, wir schaffen das den ganzen Winter einfach mal nicht drüber zu reden?
Ja gut, das sowieso nicht. Ja, weil wir ja immer krank sind.
Naja, ja, und dann ist mal, was ist Neues? Ja, ich konnte nicht fahren, weil. Ich hatte auch eine Zuschrift bekommen, von wegen, dass jemand meinte, ja, ist voll cool, so, jetzt kann ich mir ein bisschen vorstellen, wie mein Immunsystem so interagiert miteinander. Es ist so wie, bisschen, ich weiß nicht, ob du noch kennst, die Serie, Es war einmal das Leben. Mhm. Mit dem langen weißbärtigen Chef da. Und dann siehst du mal so ein bisschen, wie das funktioniert und wer wen attackiert da an T-Killerzellen. Und wenn man sich echt so ein bisschen vorstellt, dann kann man auch sich vorstellen, warum manche Sachen, die man macht, vielleicht das ganze Ding anschießen und manche so ein bisschen unterstützen.
Meinst du, man kann so Antikörper auch spritzen? Bestimmt, ne? Oder macht man ja sogar im,
ja, klar.
In Impfung, aber.
Ja, beziehungsweise Antikörper spritzen, boah, jetzt erwische mich auf ganz glattem, dünnen Eis,
ja,
weil.
Das ist auch auf ethisch ganz, ganz dünnen Eis also, und so aus Doping-Sicht und sowas ist das sowieso alles verboten.
Was ja bei Impfung oder Sensibilisierung ist, ist ja, dass du einfach schon in kleinen Dosen. Den
ganz,
Erreger halt.
Ganz dünn.
Nein, das ist wirklich so. Also in kleinen Dosen bei Impfen ist es ja der Erreger, den du halt dann quasi hin in dem System darlegst und sagst, hier, guck mal, das ist der Erreger, aber in so kleiner Menge, dass es nicht komplett
wegschießt. Ich glaube auch in unvollständiger Menge. Das ist jetzt auch sehr dünnes Eis. Ja. Ich glaube, dass du, boah, ich muss jetzt echt aufpassen, dass du den Erreger teilweise gibst,
ja.
So dass du die Antikörper bildest,
ja.
Aber halt keinen Angriff auf dein System hast.
Ja, das meine ich ja gerade, genau.
Okay.
Und das ist ja dann schon Fakt. Ich weiß aber nicht, ob du eigentlich bei manchen Krankheiten jetzt direkt die Killer- und Helferzellen spritzen kannst. Das komme ich, glaube ich, nicht. Das geht nicht.
Kriegen wahrscheinlich richtig viele wütende Zuschriften. Also, was ich eigentlich sagen wollte, sobald ich merke, dass so eine Krankheitswelle anfängt, sperrt man sich für so eine Woche weg, wartet, bis man sich Antikörper geben kann, gibt sich die Antikörper und skippt sozusagen diese Erkältungswelle.
Und deswegen sollte ich die letzte Folge reinhören, weil dann könnte man sagen, okay, warte mal, wenn jetzt so eine Welle kommt, dann kann ich zumindest dafür sorgen, dass ich nicht zusätzlich so angeschossen bin, dass ich jetzt in kleinen oder in adäquaten Dosen, die sowieso auf mich zurollen, weil die Welle, die ist da vorne. Du kannst jetzt nur entscheiden, was du damit machst. So,
kann ich da drunter durchtauchen oder kriege ich die Welle voll in die Fresse?
Genau, und wenn du jetzt noch eine Hitwoche machst oder das Fünftrennen unbedingt fahren willst, dann kriegst du die Welle voll in die Fresse.
Okay, bevor jetzt alle Leute gelangweilt sind, weil ich mir hier erklären lasse, was in der letzten Folge passiert ist.
Und wir nachher wütende Ärzte und wütende Surfer in unseren DMs haben.
Echt aufpassen. passt eigentlich gut zu unserem heutigen Thema. Das Thema, wie viel Lit brauchst du wirklich? Hängt ja auch sehr stark davon ab, wie kontinuierlich du trainieren kannst, wie viel Volumen du kriegst. Ich möchte vorher natürlich wie immer nochmal auf so ein paar Sachen eingehen, weil ich war jetzt eine Woche nicht dabei.
Ja.
Es ist natürlich genau gar nichts passiert im Radsport in diesen zwei Wochen, weil wir November haben. Allerdings hat Mark Cavendish sein letztes Radrennen gewonnen. Wie traumhaft. Ist das nicht schön, dass er sich so gut drauf vorbereiten konnte, dass er da nochmal gesiegt hat?
Wahrscheinlich mit einem großen Volumenblock. Ja. Ich meine, ich habe nur eure sehr analytischen Aussagen jetzt am Dienstag im Rennen noch gehört. Ich habe es nicht angeschaut.
Ich wollte es jetzt hier auch nochmal ansprechen.
Okay.
Ich habe nur das Saitama-Crit gesehen. Das war auch überragend. Da ist Primoz Roglic, was war das spannend? Primoz Roglic fährt solo in die letzte Runde mit 260 Watt Anschlag und wird noch Dritter.
These, irgendwann gewinnt Domi Bauer das Saitama-Crit, aber gut.
Ja, also das war wirklich, wenn du die Sprints da siehst, das ist ja wirklich unfassbar peinlich und ich weiß nicht, ob das wirklich keiner checkt, ob das gute Werbung für den Radsport ist vor Ort, ganz, ganz, ganz merkwürdig, aber dann das andere, das Singapore-Crit, was war das letzte Rennen von Kev, habe ich gar nicht gesehen, aber habe auch nur gehört, dass Kev da tolle Show geliefert hat. Gesicht ein bisschen verzerrt hat und nochmal den großen Triumph im letzten Rennen holen konnte.
Und die Konkurrenten im Sprint parallel die Bremse ziehen.
Genau. haben wir ja schon gesagt, das ist eigentlich so ein bisschen wie C-Klasse. Ich habe schon 4 Platzierungen, ich muss jetzt Elfter werden. Aber ein paar Prämien möchte ich mir trotzdem noch holen.
Like, wer es noch kennt. C-Klasse-Aufstieg genau. Damals.
Das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, ne?
Ja, stimmt. C-Klasse-Aufstieg.
Ja, so lange stehe ich. 5, 6. 2019. Da steht mal bei Radnet so, seit 2019 Elite-Amateur. Ja, ich denke so, wie lange wollen die das eigentlich noch machen?
damals C-Klasse war ja dann halt 5 Top 10 oder ein Sieg und du steigst halt auf. Und es gab halt Rennen, wo du in der C-Klasse, wenn du halt da dominierst, auch ein bisschen mehr Kohle mit nach Hause nehmen konntest. Rest in Peace, Oberhausen. Und ja, wenn du halt aufsteigst und dann in der Gruppe im größeren Haifischbecken rumschwimmst, dann bist du nicht mehr der größte Fisch. Deswegen lieber in der C-Klasse bleiben. Das heißt, nach dem 4. Top 10 durftest du auch nicht mehr nach vorne. Da musst du echt gucken, dass du rechtzeitig, dass du Zwischenprämien sammelst, aber im Finale nicht vorne bist. Ich habe ja schon mal euch erzählt, ich habe es einmal gehabt, dass ich wirklich ich bin einmal C-Klasse aus der U19 quasi in C-Klasse gerutscht dann als Elitefahrer oder Männerfahrer und war dann 4 Top 10 hatte ich dann und dann in Oberhausen selber bei dem besagten Rennen dann den Sieg auch geholt, dann aber auch den ganzen Tag in der Auslassergruppe gewesen, inklusive 2. in der Bergwertung. Also es gab so, glaube ich, habe ich schon mal erzählt, glaube ich, so 700-800 € oder sowas.
Nicht schlecht, hast du alle versteuert, ne?
Ja, genau. Ich habe das dann angemeldet und meinte dann so, hier, Finanzamt, übrigens, ich habe ein bisschen Taschengeld bekommen. Da ich sonst in dem ganzen Jahr nichts gewonnen habe, war es, glaube ich, dann in Summe im Jahr auch egal.
War es in Ordnung, genau. Ab dann warst du oben, dann gab es gar nichts mehr. Sie
ein Einkommen dieses Jahr.
Herr Löff, warum haben Sie den Einkommensspike da gehabt und warum haben Sie nie wieder Geld verdient? Wissen Sie, meine FDP, die war dann einfach zu niedrig, um noch mehr Geld zu verdienen.
Diskutierst du mit so einem Harry beim Finanzamt. Ja, und dann war ich AB und
Sie wissen das ja mit der AB-Klasse und den KT-Fahrer.
Super selten, dass Sie auch ein B-Starterfeld haben. Dann bist du mal bei A und dann wird es auch schwer.
Stefan, da sitzt da wirklich einer und sagt so, ja, bin ich jahrelang C-Klasse gefahren. Ich weiß genau, was du meinst, Bro.
Bei Culture Finanzamt wäre ich mir nicht sicher. Da sitzt dann wirklich einer so, ja, damals beim VCS war ich auch noch dabei.
Ich komme ja von einer Legende zum anderen. Ich habe mir auch aufgeschrieben, Chris Froome hat nochmal ein Interview gegeben, ist immer wieder erheiternd. One final push on the road, wo ich mir dachte, Chris, spar dir doch einfach diese Interviews mal. Das interessiert wirklich niemanden. Ich weiß auch gar nicht, warum die Magazine das noch drucken.
Ja, also
drucken ist das falsche Wort, warum sie das online stellen.
Ja, vielleicht aber genau deswegen, weil man halt drüber diskutiert, weil es halt ja schon mittlerweile.
Ja, weil ich mir einfach jedes Mal denke, meine Güte. Und dann sagt er auch noch, ja, ist sich nicht ganz sicher, ob das sein letztes Jahr ist, aber er glaubt schon. Dann denke ich mir so, wer gibt dem Mann denn noch einen Vertrag? Minimum nehmen.
Die haben ja, war das denn so, dass jetzt der Vertrag ist ja wahrscheinlich jetzt auslaufend dann, ne?
Und ja. Sonst wird er ja auch noch 5 Jahre fahren, wenn er noch 5 Jahre läuft.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch jemand, der sagt, warte mal, ich habe einen Vertrag jetzt bis keine Ahnung, habe einen 5-Jahres-Vertrag. Was hat er damals gehabt, weißt du es dann?
First 4 oder 5
Jahre. Und ich ziehe das wirklich bis zum letzten Meter durch, kassiere halt alles ab und Israel denkt sich so, ja, war das eine Geldverschwendung?
Das war wirklich mit die größte Geldverschwendung, die ich in meinem Leben erlebt habe.
Ja, schon.
Nicht nur zum Radsport. Also man hat da noch diese Maut in Deutschland gehabt um Herrn Scheuer. Da bin ich jetzt nicht informiert genug, was das gekostet hat. Vielleicht sogar ein bisschen mehr.
Wo wir heute bei dünnem Eis sind.
Wo wir heute mit dünnem Eis sind. Gehen wir doch mal in die Politik. Und dahinter kommt schon Chris Froome's Vertrag bei Israel.
Ja, was hast du denn zur Ampelkoalition gerade? definitiv. Und ich finde es aber auch krass, dass er einfach sagt, ich ziehe das wirklich bis zum Ende durch. Auch wirklich noch nach, also 3 Jahre lang. Oder glaubt er wirklich daran? Es wirkt ja schon so, ne?
Boah. Schwierig, kann ich dir auch nicht. Also ich glaube, ihm ist schon sehr bewusst, aber er denkt sich halt 5 Millionen Euro im Jahr, kannst du halt auch nicht einfach so wegschmeißen, er wird ja nie wieder so viel Geld verdienen.
Wahnsinn. Hast du ja nicht gesehen, ich weiß nicht, ob wir jemals angesprochen hatten, Remco hatte wohl einen 10 Millionen Deal bekommen und abgeschlagen bei Red Bull Hansgrohe. Das ist schon, Red Bull Bora Hansgrohe, Entschuldigung, das ist schon ein Brett, das wäre der höchste Deal gewesen im Radsport. Klar, nehmen wir mal jetzt Pogacar, wahrscheinlich Prämien für Rennen, die er noch gewinnt, nehmen wir raus. Aber halt
kann man auf maximal 8 kommen. Armer Schlucker. 7 Grundgehalt plus 1 Million Prämien. Das heißt, er kann maximal
nur auf 8
kommen. Ja, schwierig. Okay. Ich meine, die genauen Hintergründe kennt man ja nie, was das jetzt genau für ein Vertrag war, aber scheint sich ja wohl dagegen entschieden zu haben, den Vertrag anzunehmen. Mhm. Ich tippe aber auch mal, also viele solcher Sachen werden ja auch ein bisschen aus dem Kontext gerissen.
Ja.
Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass er sich ja auch aus seinem bestehenden Vertrag hätte rauskaufen müssen.
Okay, ja.
Das heißt, ich kann mir auch vorstellen, dass man sagt, okay, du kriegst 10 Millionen, das ist aber auch nur in Jahr 1 der Fall, weil du ja auch noch 3 Millionen an Quickstep schicken musst, damit du dich aus dem Vertrag rauskaufen kannst, weil laut belgischem Recht, soweit ich das weiß, auch wieder dünnes Eis, kann man mit einem Jahr zahlen vom Jahresgehalt, so soll das bei Uitebrooks der Fall gewesen sein.
Genau.
Oder das war der Streitpunkt, mit Zahlen von einem Jahresgehalt kannst du aus dem Vertrag aussteigen. Das heißt, wenn Remco 2,5 Millionen Euro verdient bei Quickstep, hätte er dieses Jahresgehalt ja auch noch. Und dann kommst du wieder auf, sagen wir mal, 7,5. Da bist du ja schon wieder ein Geringverdiener.
Das wäre schon ein bisschen unangenehm auch.
Nee, also ich glaube, das ist halt so, dass dann hast du so eine Zahl im Raum stehen und dann wissen das ein paar Leute, dann wird das hier noch erzählt, danach erzählt, dann wird da nochmal 1 Million drauf addiert oder was auch immer.
Und dann siehst, kommt ihr einen Twitter-Post, der jetzt so halb wahr, halb falsch ist.
Dann machen so schwierige Podcasts wie wir, tragen das weiter.
So dubiose Podcasts mit einem Einquellenprinzip.
Genau, und am Ende hast du halt so eine Zahl darum floaten und das ist dann schon wieder, ja, aber definitiv werden sie ihm viel Geld geboten haben und das hat sich aber dagegen entschieden. Er wird sicherlich dann, hätte da mehr verdient, tippe ich mal.
Ich sag jetzt einfach mal, er hat seine Gründe.
Er kriegt weiterhin 50% Rabatt auf gute Fußböden bei Quickstep. Und das war ihm mehr wert, als Red Bull Getränke günstig zu bekommen.
Ganz kurz,
ja?
Gibt es solche Deals?
Bestimmt.
Safe, oder? Oder ja, noch?
Also die Fahrer bekommen schon immer bei den Sponsoren, denke ich mal, einen guten Preis. Also bei Ministry kriegen die einen guten Preis.
Ja, okay, ja gut, klar.
Und bei Bora glaube ich dann auch, dass die eine Küche günstiger bekommen.
Ja, oder Hans Grohe so ein paar Duschköpfe.
Genau. Also ja, okay. Du kannst ja das richtige Team auswählen. Wenn du gerade neu baust, ne, dann musst du auch gucken, in welches Team du gehst.
Ja,
du
kannst warte mal, brauche ich jetzt eher Böden oder Duschköpfe?
Genau.
Scheiße. Das war die Frage bei Remco. Der braucht halt eher einen Boden anscheinend. Genau.
Ja.
Hast du damals die Werbung gesehen? Da gab es einen Peter Sagan Duschkopf bei Hans Grohe. Dann stand er da und hat dann.
Das ist ja. Ich habe einen OMR-Podcast mit Willi Bruckbauer gehört von Bora. Und der sagt halt ganz klar: Niemand weiß halt, was Bora ist. Das heißt, deswegen müssen die genau diese Werbung schalten.
Klar, so.
Die müssen halt dann irgendwie diese Küchensachen machen. Die bringen ein Kochbuch raus. Ich habe auch so ein wunderschönes kleines Kochbuch mit. Jai Hindley und Bob Dschungels zu Hause stehen, wie man Pasta kocht.
Emanuel Buchmann mit Paprika jongliert. Ja, das Shooting kenne ich, das ist cool.
Ja, ja, deshalb müssen sie sowas machen und das lassen sie dann halt laufen während der Tour, damit sie dann irgendwie ein bisschen Kontext geben können zu dem Markennamen, der da immer genannt wird.
Logisch. Ich meine, das haben wir auch schon gesagt, das ist ja die große Bühne, ne, und dann musst du halt sowas halt machen. Deswegen verstehe ich absolut. Und ganz ehrlich, wenn ich ein paar Duschköpfe bekommen würde oder eine Bora-Küche, wäre ich auch dabei. Ich würde das nicht Nein sagen.
Letztes Jahr im ersten Trainingslager mit Primoz Roglic bei Bora war es auch so, dass halt natürlich nur die wichtigsten Sponsoren die Shootings machen konnten mit Roglic. Und ich glaube, dann hat er da auch auf Mallorca so ein bisschen Duschcontent oder was auch immer, Küchencontent oder sowas machen müssen.
Ein paar Porridge-Bar gebissen.
Nee, die Porridge-Bar, das war ja eben der Leider, war schon nur für Bora und für Hans Grohe dann erstmal zur Verfügung. Okay. Paul Spaß hat er dann im Training gefuttert ohne Ende, aber mussten wir später.
Und du hast jetzt Content, halt Foto drauf, halt Foto drauf.
Mussten wir später den Content machen.
Mach Foto. Okay, stark.
Noch eine Legende hat um ein Jahr den Vertrag verlängert, nachdem es erst düster aussah. Nairo Quintana fährt auch noch ein Jahr bei Movistar.
Ich finde schön, dass unsere Generation da nicht, also die Radsportgeneration nicht komplett ausstirbt.
Ich habe das hier schon ein paar Mal gesagt, so auch nochmal zu Chris Froome. Der ist ja so merkwürdig gefahren, als der seinen Peak hatte.
Mhm.
Ich erinnere mich da immer noch an diese komische Vuelta, wo der die ganze Zeit, ich habe es ja auch schon mal gesagt, wo der die ganze Zeit gedroppt wird, unten im Anstieg.
Mhm.
Dann ist der nirgendwo zu sehen und am Ende taucht er wieder vorne auf und gewinnt so die Etappe. Da möchte ich wirklich nochmal wissen, was
so ein bisschen
der
jetzt,
da gemacht hat.
Ich freue mich jetzt so ein bisschen auf heute die Folge der dünnen Eise, der dünnen Glatteise. Was glaubst du denn?
Ich habe keine Ahnung.
Okay, dann lassen wir es so stehen.
Also ich keine Vermutung, die ich hier äußern möchte. Es ist irgendwie aber super komisch, dass der total krass gedroppt wird.
Ja.
Entweder, jetzt komme ich mal mit dem Ansatz der Sportwissenschaft, hat er eine gewisse Restform gehabt und wusste, dass er nur mit einem gewissen Fahrstil nach vorne reinfahren kann, wenn er nirgendwo nie drüber geht, wenn er nur im Steady State sich bewegt.
Aber es ist ja nicht so, dass die anderen langsam werden oder es wirkt nicht so, sondern eher,
genau,
dass
die fahren halt auch ihre, ich habe mir auch letztens nochmal den Chris Horner Welter-Sieg angeguckt, der sich ja nie hinsetzt. Das war auch einfach komisch.
Also ich weiß genau, was du meinst.
Diese Phase, bei der Vuelta, da hast du ganz, ganz merkwürdige Dinge. Würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn hinten noch irgendwie so ein UFO am Horizont dann so auftaucht, wenn ich das jetzt nochmal schaue. Also das kann man sich alles bei YouTube angucken. Irgendwie eine relativ merkwürdige Ära, was so diese Grand Tour-Gesamtsiege, vor allem bei der Vuelta anging.
Vuelta Probeplatz für technologische Fortschritte.
Genau. Um Dinge mal wieder mit Training zu erklären.
Ja.
Schiebe ich mal Richtung unseres Hauptthemas.
Ja.
Gerade, ich bin ja erstmal 2 Wochen ausgefallen. Das war jetzt erst da irgendwie eine ganz merkwürdige Erkältung, die nie so richtig da war, aber auch nicht so richtig weg war.
Ja.
Fange jetzt langsam wieder an zu trainieren. Hab mich ganz vernünftig mit einer 1,5-stündigen Lit-Einheit auf das Swift-Rennen am nächsten Tag vorbereitet, wo ich dann direkt wieder tief gegangen bin.
Batz.
Genau, wie man es machen sollte.
Ja, gut.
Und hab gestern lustigerweise so ein interessantes Rafa-Video geschickt bekommen. Das ist eigentlich ein Brand-Video, haben sie ganz schön gemacht.
Ja, ist echt cool.
Wo du so im Hintergrund so eine Tonaufnahme hörst von vermutlich irgendeinem Sportwissenschaftler aus den 90ern, 80ern, der so ein bisschen erzählt. Ja, man beginnt dann erstmal mit 2.500 Kilometern im Low-Intensity-Bereich. Und wenn man die 2.500 Kilometer gefahren ist, dann kann man anfangen, dann sind die Muskeln gut mit Blut versorgt und dann kann man anfangen, irgendwie in die nächsten Intensitätsschritte zu gehen. Und dann dachte ich mir, wir können das ja auch noch mal ein bisschen aufrollen, so ein bisschen Slow-Intensity-Training früher, wie sich das verändert hat, was kann man vielleicht effizienter gestalten, wie viel von dem, was man damals gemacht hat, ist halt auch immer noch eigentlich valide und haben sich die Basics auch verändert.
Ja, klar. Also jetzt müssen wir so ein bisschen, wenn wir jetzt heute in das Thema einsteigen, wäre das, glaube ich, einer der frühesten Themensprünge oder ins Thema reingegangen der letzten Podcast-Folgen.
Ist ja auch dieses Low-Intensity-Training soll ja auch relativ wichtig sein, habe ich gehört.
Ja, das habe ich auch schon mal gelesen. Jetzt müssen wir ein bisschen differenzieren und ich glaube, es soll einfach beides abgreifen, ist so ein bisschen unser Klientel, so diese Amateur, gehobene Amateur
Hobbysport. Habe ich hier auch als Frage drin.
Okay. Und Teil dieser Profisport, weil da müssen wir auch sagen, andere Möglichkeiten. Ich meine, Thema Höhentrainingslager und Höhenketten und so weiter, das sind halt einfach Dinge, die dann vermehrt hinzugekommen sind, die damals halt nur so sporadisch eingesetzt wurden.
Ganz ruhig, Bro.
Das ist wichtig.
Wir fangen jetzt erstmal vorne an.
Das hatten wir nämlich auch so, ne? Höhentraining, Höhenzimmer. Nein, also dass man das einmal ausdifferenziert, ne? Und für uns ist es ja, oder ursprünglich war es ja so ein bisschen, ich weiß nicht, in deiner Anfangszeit sowieso noch, in meiner auch, ich würde sagen auch für die U23, erstes, zweites Jahr, dieses typische, ich weiß noch damals, mir wurde gesagt, ich soll im Winter keine Intervalle fahren, das ist auch nicht gut mit der kalten Luft und so, dann macht die Lungen kaputt. Und da war ich schon 22.
Immer kleines Blatt.
Kleines Blatt. Ich erinnere mich noch dran, in der U17, glaube ich, hatte mein Vater mir einmal hinten in der Kassette irgendwie was fixiert. Hat quasi daraus ein Fixi gemacht, weißt du? Dann hat das einmal so ein Stift durch, irgendwas fixiert, ich weiß nicht mehr, was er gemacht hat, damit ich einen Eingang habe.
Einfach das Schaltwerk abgetreten, das hast du nicht gemerkt.
Nee, da hat wirklich ein Fixi gemacht, damit es ein bisschen nachdrückt, ne, wenn du fährst, damit du den ganzen Kack-Winter hier einen Gang fährst und dann schön über Kadenz, Low Intensity, und das ist ja das stimmt, also ist ja schon ein mieser Move. Wenn du nur das treten kannst, kannst du ja auch gar nicht schnell fahren. Jetzt vor allem mal, Kölner Flachland, Umland. Du kannst ja gar nicht intensiv fahren. Wenn du dann so eine, keine Ahnung, damalige Übersetzung von 47, 18, 19 fährst, da geht halt auch
aber
nicht schnell.
Aber ist ja auch einfach ein valides Mittel gewesen. Weil früher, du kannst ja nicht sagen, yo Junge, fahr mal bitte nicht mehr als 130 Watt.
Yeah.
Du hast kein Powermeter gehabt.
Ja,
das heißt,
ist richtig.
Wie stellt man sicher, dass der junge Heißsporn dann da einfach nicht irgendwas falsch macht, ja gut, du limitierst den halt.
Genau,
das hat Lars Teutenberg auch in der Frauenulte bei Canyon SRAM gemacht, indem er gesagt hat, ich möchte Talk-Training mit den Damen machen, also nehme ich denen die SRAM-Batterien alle weg.
Ja, mittlerweile kannst du wieder gut machen, wenn du SRAM-Batterien wegnimmst, genau.
Ja.
Oder, keine Ahnung, das Kabel von Shimano rausziehst und halt mitnimmst.
Oder durchschneidest.
Und durchschneidest, genau. oder die Knopfzelle habe ich rausgefunden.
Ah ja, da war ja was.
Im Schalthebel, wenn du die Knopfzelle rausnimmst. Und das müsst ihr euch vorstellen, Leute, damals war es wirklich so, von wegen, fahr wirklich nur easy und ich kontrolliere, dass du easy fährst, indem du gar nicht hart fahren kannst. Und dann bist du draußen gefahren, hast einfach nur mittelkleinen, mittelschweren Gang gehabt, irgendwas da im Bereich, was okay war, und bist da irgendwas zwischen teilweise, keine Ahnung, 78 bis 113er Trittfrequenz durch die Gegend geeiert, mit der gleichen Übersetzung, und versuchst halt wirklich Low-Intensity-Training zu machen. Und jetzt kommt wird zu deiner Frage, was hat sich groß geändert oder was war damals vielleicht eher Konsens? Das war halt einfach, fahr über den ganzen Winter einfach nur lockere Low-Intensity-Base-Miles und im Frühjahr fangen wir halt dann an mit den ersten Intensitäten oder wie dann teilweise manche Teamkollegen auch sagten, erst wird der Keller gebaut, dann das Fundament oben drauf und das Dach, da sind wir noch lange nicht so weit. Ne, beim Hausbau musst du erst ein gutes Fundament. Ja, erstmal musst du dann einen guten Keller, das ist dann das Low Intensity,
ganz locker.
Kommt das Fundament
nicht unter den Keller?
Wenn der Keller ausschachtet, also ja, okay, wenn Fundament musst du unter, ja, hast du recht, Fundament erst.
Das jetzt wenn auf die Trainingswissenschaft übertragen.
Also
erst Zone 2 und dann Low Intensity.
Die ersten Sprints oder was?
Genau.
Also Keller ausschachten, dann halt so, also du sollst einfach nur locker fahren und dann erst irgendwann mit den Intensität anfangen.
Pyramide.
Bitte?
Die Pyramide.
Die Pyramide, ja, ja, genau. Also erstmal locker anzufangen und dann fangen wir mit den ersten Intensitäten erst frühestens Richtung Februar, März an. Und dann kommt aber auch dieser Punkt, wir haben auch schon mal besprochen, dann dauert es ungefähr noch 2,5 Wochen, dann kommen die ersten Rennen.
Ja, und dann hast du den Blutgeschmack im Mund.
Ja, genau, natürlich. Oder halt noch schöner, ich weiß nicht, du bist ja, glaube ich, wenig gefahren auf der Radrennbahn oder gar nicht, ne?
Gar nicht, ne.
Ja, und dann hast du halt 2 Wochenenden die Winterbahnmeisterschaft in Büttgen. Oder auch übersetzt, ich zerreiße alle meine Lungenbläschen, die vorhanden waren bis dahin, huste mir 3 Tage lang einen weg, der so richtig wehtut und auf Eis schmeckt.
Das kann auch nicht so gesund sein.
Nee.
Da war es aber auch immer so, wenn du dann im Dezember schon mal irgendwie so ein bisschen schneller gefahren bist, also, oh, guck mal der fährt schon Intervalle, und das darf man ja gar nicht.
Ey, ganz ehrlich, ne, dann durfte man keine Intervalle fahren, aber dann geben wir uns an 2 Wochen, jeweils 2 Tagen, aufeinanderfolgend, Samstag und Sonntag, jeweils ein Temporunden, Ausscheidungsfahren, Punktefahren und noch ein Madison obendrauf. Oder halt 3 Rennen pro Tag halt.
Ja. Damit der Reiz auch richtig sitzt. Ja,
was ist das denn? Da brauchte ich aber auch bis Weihnachten wieder Erholung, um die Lungenbläschen wieder aufzubauen.
Wollen wir das Low-Intensity-Training einfach auch nochmal kurz definieren? Low-Intensity-Training ist untere Zonen. Du kannst mir jetzt vielleicht aus dem Stegreif sagen, Prozent Herzfrequenz, ungefähr Prozent FDP und vielleicht auch Laktatwert.
Herzfrequenz ein bisschen individuell oder ein bisschen sehr individuell. Also wenn ihr daran orientieren wollt, guckt mal, dass ihr dann die, also Maximum oder Threshold Prozent jetzt.
Ach, boah. Sag du doch mir, was in der Sportwissenschaft eigentlich so das gängigste Modell ist.
Ja, es gibt von bis. Ich meine, Maximum ist halt schwierig, weil einfach da auch super individuell, und wir wissen es nicht immer. Nehmen wir mal Threshold-Herzfrequenz, dann halt so eine 70-75% der Threshold-Herzfrequenz. Bei 75 bist du schon vielleicht im oberen Intensitätsbereich von Lit, also Fatmax. Wenn wir in Leistung rechnen, auch da wieder stark davon abhängig, wie glykolytisch wir sind, wie die VLA-Max, die Laktatbildungsrate ist, aber dann sind wir ungefähr in Threshold Power, sind wir dann irgendwie bei, sag mal, 60-65%. Bei 70 und drüber kommen wir auch wieder Richtung Fatmax. Das heißt, gerne, und da bin ich ja Fan von, macht dein Low-Intensity-Training wirklich locker. Wenn wir Laktat dabei messen, definitiv unter 2 Millimol. Im besten Fall wird dir so eine, auch da wieder individuell, klar, aber 1,2, 1,0, manchmal auch gerne 0,7, wenn du drunter bist, prima, dann bist du schon sehr gut unterwegs.
Wenn man es richtig macht, fällt der Laktatwert über eine 4-Stunden-Einheit?
Naja, er wird sich am Anfang, wird er fallen, wenn du losfährst. Mhm. Du hast vielleicht einen Ruhelaktatwert von 1,0, 1,2.
Je nachdem, was du am Tag vorher gemacht hast oder gegessen hast.
Genau. Das ist stark davon abhängig, gerade was du akut auch davor gegessen hast. Fährst dann los, dann pendelt er sich vielleicht ein bei 0,8 und wenn du dann halt nach 2-3 Stunden messen würde, sollte er aber auch nicht ansteigen, er bleibt bei 0,8 und er wird auch nicht weiter abfallen. Es ist ja so ein bisschen, haben wir ja schon mal gesagt, Laktatkonzentrationswert, gemessen am Finger oder im Ohrläppchen, ist auch wirklich, als würdest du beim Auto zum Beispiel die aktuelle Anzeige von irgendeinem, von dem Turbo, keine Ahnung, sie anschauen. Das heißt nicht, du weißt nicht die Kapazität, du weißt nicht die komplette Leistungsfähigkeit, du siehst nur aktuell, was vielleicht jetzt an Konzentration rumschwimmt, was du gerade die Phase ist, erst wenn das stark in eine andere Richtung abweicht, ne, nach oben oder nach unten hin, dann könntest du sagen, es ändert sich gerade was. Wenn das so gerade durchschwimmt, das ist wie der Blutglukosewert, was wir schon mal gesagt hatten, der sagt auch nicht, wie groß der Speicher ist, aber was so gerade durchschwimmt, zeigt zumindest, okay, irgendwann die Kohlenhydrate sind noch im Tank.
Okay, weil ich habe jetzt mal überlegt, dass es, ich habe ein Laktatmessgerät seit einem Dreivierteljahr neben der Rolle liegen, ob mich das mal standardisiert einführen sollte. Einfach mal sagen, wenn ich jetzt eine Rolleneinheit, mir graust wieder so ein bisschen davor, aber ich glaube, wenn man das macht über mehrere Wochen, hat man auch richtig Bock, weil man die Zahlen dann immer wieder sich vor Augen führen kann.
Dazu direkt ein Hinweis.
Ja.
Ich hatte nämlich einen sehr guten Kommentar unter einem YouTube-Video bekommen, was der sehr logisch erscheint, ich aber so nie wahrgenommen hatte, weil ich normalerweise seltener Laktat im Finger messe, normalerweise immer im Ohrläppchen, weil wir ja die großen Proben haben, weil du als Diagnostiker agierst und seltener man sich selber testet, der da sagte, stich nicht in den Zeigefinger.
Lustig, ich habe das gestern in einem Video gesehen.
Okay, also stich
in den Mittelfinger.
Stich in den Mittelfinger oder Ringfinger. Warum? Weil Zeige und Daumen sind halt die, die am ehesten noch irgendwo arbeiten und so. Und auch die, die am sensitivsten sind. Und stich nicht direkt frontal in die Fingerbeere, sondern halt seitlich rein. Mhm. Auch da wieder, ne? Ich hatte dann auch mir schön so ein Loch reingekloppt. Man sieht es immer noch ein bisschen.
Du nutzt den Finger dann. Du hast da eventuell Kontaminationen und sowas.
Also. Genau, und es ist auch sensitiver an der Stelle, weil du viel häufiger ja Kontakt zu irgendwas hast. Die Nerven sind halt mehr ausgebaut. Und ich saß ja beim Swift-Rennen da und habe dann mit 3 Mal da in dieses Loch reingekloppt, weil, keine Ahnung, mein Fibrin so gut aufgebaut ist, dass ständig das Loch zu war.
Ja, wenn du dann noch immer noch Hornhaut bekommst, dann Zeigefinger genau. Musst du auch aufpassen.
Du musst auch noch durch und dann irgendwann kommst du ans Blut. Also lieber seitlich rein, ne, oder von den Finger horizontal hältst, dann oben rein und dann nicht den Zeige, sondern halt den Mittelfinger oder Ringfinger.
Ja, danke dafür.
Bitte.
Lustig, habe ich gestern im anderen Video auch tatsächlich genau diesen Hinweis gesehen. Ja, also für mich vielleicht mal interessant, in der standardisierten Einheit zu gucken, wie entwickeln sich die Laktatwerte bei einer 4-Stunden-Lit-Einheit und wie haben wir den Verlauf über die Wochen, wie haben wir den Verlauf innerhalb der Einheit, wie haben wir Veränderungen, je nachdem, was man auch an Kohlenhydraten zuführt.
Ja.
Glaube ich, werde ich diesen Winter mal versuchen. Auch als Motivation, dass ich diese 4-Stunden-Lit-Einheiten häufiger fahre. Ja,
dann ist es ein Experiment. Mach das mal.
Also, genau. Im Sinne der Wissenschaft.
Im Sinne der Wissenschaft, dann hauen wir da so ein Moxie nochmal drauf. Ich glaube, das sind so Werte, die vielleicht eher sich anpassen als zum Beispiel Laktatwert. Bin ich aber trotzdem gespannt, was du da machst. Und ich würde ganz gerne wissen, auch bei dir, du bist ja auch gerne Team Laktat produzierend, was du auch so an vielleicht Sweet-Spot-Laktat-Konzentrationswerten hast. Weil das finde ich ein bisschen interessanter teilweise. Weil
Lit, ja, das wird ja auch wieder sehr räudig zu messen, oder nicht?
Jein. Fahr Sweet Spot, dann du warst auf der Rolle, ne? Dann fährst du Sweet Spot.
Dann mache ich mir meinen standardisierten 30 Sekunden danach oder 45 Sekunden danach, immer Hauptsache das Gleiche.
Der ist nicht direkt weg. Ja. So schnell geht es dann doch nicht. Genau, dann machst du es irgendwie gleich und dann wird das auch gut funktionieren. In der Satzpause ist die erste Minute von mir aus jetzt passiv, dann mach lieber langsam, sortiert, 1 Minute, danach misst du halt, dann geht's weiter, das geht schon.
Okay. Genau. So, jetzt muss ich mich wieder sortieren mit meinen ganzen Fragen.
Fresh, also ihr Lit-Training.
Welche Parameter sind für dich interessant? Weil wir hatten ja gerade den Beginn mit dem Ruffer-Video. Da hat man damals nach 2.500 Kilometern, ist ein bisschen ungenau, je nachdem, wo du wohnst, sind 2.500 Kilometer mehr oder weniger, je nachdem, wie windig das ist.
Mountainbike?
Genau, Mountainbike, Gravel. Gibt es Volumina, wo du sagst, hey, du wirst ja auf jeden Fall sagen, kommt drauf an, aber was können wir so für Kennzahlen mitgeben? Worauf achtet man? Achtet man auf Stunden? Achtet man auf gut Kilometer? Die Frage stelle ich jetzt gar nicht, das ist überflüssig. Achtet man vielleicht aber auch auf Kilokalorien in einem Low-Intensity-Bereich? Mhm. Was sind so die Parameter, die man den Leuten mitgeben kann, wo man sagen kann, wenn man es jetzt wirklich ein bisschen pyramidaler aufbaut, was sind die Werte?
Also diese 2.500 Kilometer, die da angesprochen werden, ist ja zumindest erstmal eine große Menge an Zeit auf dem Bike im Lit-Training. Ja. Aber ja, es geht mir eher um Stunden, weil wenn die jetzt die Kilometer natürlich vergleichen, draußen Offroad, Swift, ne, das ist ja irgendwie auch ein bisschen schwierig. Ja. Mir geht es dann eher um die Zeit. Und dann muss man auch ganz ehrlich sagen, geht es mir auch so ein bisschen um die gesammelte Zeit in der korrekten Zone. Ne? Auch ein Stichwort.
Das habe ich jetzt mal vorausgesetzt, dass man von
Aber das ist ein Riesenthema, ne?
Natürlich, ja.
Stichwort Dirty Lit, da habe ich es mal genannt. Das ist so dieses, ich fahre zu viel, ich fahre zu wenig, weil ich im Bergischen unterwegs bin und am Ende habe ich gar nicht so viel Zeit im Lit-Training.
Das natürlich. Auto links und rechts neben die Garage setzen. Das ist immer wieder mein Lieblingsbeispiel.
Oh, stark.
Du triffst nie im Durchschnitt triffst du die Garage, denkst, ich bin voll drin und du kommst raus, deine Karre sieht aus wie sonst was.
Sehr, sehr gut gesagt, ja. Also setz das Auto gerade in die Garage. Und das ist auch etwas, was ich ganz gerne mir anschaue. Wir sind übrigens dabei, gerade mit unseren eigenen Science-Athleten, da etwas Cooleres aufzustellen auf die Beine, dass wir das ein bisschen besser analysieren und tracken können. Und zwar, wir arbeiten ja mit Training Peaks und wir nutzen dafür ganz gerne die Offline-Version von Training Peaks, die WKO5-Software.
Ja.
Und da kannst du Codes schreiben, dass du dir so ein bisschen besser versuchst, rausfiltern zu lassen, was bei den Athleten wirklich passiert. Du kannst natürlich sagen, gib mir eine Zeit in Zone. Typische Seiler-Modell, kannst du dir runterladen, so eine Grafik, hast dann 3-Zonen-Modell, definiert nach Power. Du kannst aber auch sagen, weil hast du ja alles gemischt, da hast du die Hit-Einheiten mit drin, ne, Thresher und so weiter, oder auch Radrennen, das will ich ja gar nicht wissen. Du kannst aber auch sagen, gib mir mal Zeit in Zone nur bei spezifischen Einheiten. Und so haben jetzt alle unsere ganze Datenbank umgeschrieben und haben gesagt, Lit-Einheiten bekommen so ein kleines Hashtag Lit. Und das bedeutet, du kannst nachher filtern nach den Hashtag-Lit-Einheiten. Also da, wo du eigentlich Lit fahren solltest, wie sauber hast du deine Zonen da getroffen?
Ja.
Also was hast du wirklich für eine Zonenverteilung bei Lit? Damit wir halt unsere Athleten ja, nicht einfach alles kontrollieren können, aber einfach so ein bisschen mal reflektieren, sind sie eigentlich da unterwegs, was wir eigentlich wollen. Und das ist eigentlich das, was mir am wichtigsten ist. Erstmal Zeit in richtiger Zone.
Ja.
Du kannst es kalorisch aufrechnen, das ist auch richtig. Ich hatte ja schon mal im Podcast hier angesprochen, dass man einen gewissen energetischen Trainingsumsatz berechnen kann.
Ja.
Aus dem Modell von MADA. Damals ging es ein bisschen darum, dass du deine maximale Kapazität ausrechnet, dass du einen gewissen Prozentsatz deiner maximalen Kapazität umsetzt und trainierst. Da reden wir jetzt mal grob gesagt, wenn deine Schwelle jetzt mal, also ganz grobe Zahlen jetzt reingeworfen, damit wir nur mitarbeiten können, deine absolute Schwelle bei circa 300 Watt, keine Ahnung, VO2 Max irgendwo leistungsmäßig bei knappe 400 Watt und drüber, könnte einen Trainingsumsatz von 7.000 bis 8.000, 9.000 Kilo Joule pro Woche notwendig sein, zum Beispiel, damit du erstmal besser wirst im Training. Das heißt, ungefähr 1000 Kilojoule pro Tag, die du jetzt trainieren sollst. Davon möchte ich jetzt vielleicht in der Phase überwiegend Low-Intensity-Training haben. Und jetzt kommen wir in diese typischen Aussagen, ne? 75-80% des Trainings sollten unterhalb vielleicht von 2 Millimol stattfinden. Und so kann ich ja ausrechnen, okay, dann habe ich von 8000 dann irgendwie 80%, die ich dann im Low-Intensity-Bereich umsetzen möchte. Sprich, dann irgendwie 6400 Kalorien in einer Woche, die Lit-Training sein sollten.
Das unterscheidet sich aber doch bestimmt auch vom Fahrertyp her.
Ja.
Also vom Fahrertyp her, was möchte man erreichen, wo möchte man hin?
Mhm.
Sportartenspezifisch natürlich auch nochmal was anderes im Triathlon. Ich bräuchte, glaube ich, erstmal viel Volumen in diesem Low-Intensity-Bereich. Hoher Fauler Max.
Ich wollte sagen, warum glaubst du das?
Motor nie so richtig viel gemacht. Mhm. Und jemand, der relativ gutes aerobes System hat und vielleicht so ein bisschen struggles, mal so richtig Anaerob-Leistung zu produzieren, der braucht wahrscheinlich weniger als ich.
Es ist, ja, es ist so ein bisschen phasenabhängig und was man mit den Athleten erreichen möchte. Wenn ich mir jetzt nur studienbasiert anschaue, wenn verschiedene Trainingsprogramme durchgeführt werden, jetzt habe ich hier eine Studie, Endurance Athletes Integrate 4 Conditioning Concepts in their Training Program, also 4 Konzepte. Einmal High-Volume-Training, das ist, was du gerade sagtest, HVT, High-Volume-Lit-Training. Dann gibt es einmal Threshold-Training, High-Intensity-Training und Polarized-Modell-Training. Mhm. Und da muss man sagen, dass HVT, High-Volume-Training, gab es keine signifikanten Verbesserungen bei den Leistungsvariablen, sprich 4 Millimol, Verbesserung der Rampen-Performance, VO2 Max und so weiter. HIIT-Training hat dann zum Beispiel die Leistung bei 4 Millimol verbessern können, Reduktion von Körpermasse und so weiter. Threshold war eher leicht, aber keine signifikanten Verbesserungen. Und Polarized-Trainingsmodell war wiederum mit am erfolgreichsten VO2-Peak, stieg um 6,8% Milliliter an, extrem großer, also 11% Anstieg, war auch nicht so eine ganz große, ganz leistungsstarke Probandengruppe. Und wenn man jetzt so drauf schaut, denkt man sich, oh warte mal, HVT, also High-Volume-Lit-Trainingsblock, ist ja gar nicht so effektiv wie zum Beispiel ein Polarized-Modell.
Ja.
Wenn ich aber jetzt sage, ich möchte vielleicht blockperiodisiert arbeiten, in Trainingsblöcken, habe eine Hit-Block-Phase, dann habe ich aber ein Trainingslager oder eine Umfangsphase, dann wird das schon Sinn machen. Und bei dir hast du absolut recht, der Typ Benziner, nenne ich es mal, was wir beide ja sind, würden vielleicht dann von einem HVT, einem Volume Low Intensity Block profitieren, weil das vielleicht, das wissen wir jetzt erstmal nicht, in den kleinen Unterbaustellen für die Gesamtperformance vielleicht den größeren Mehrwert hätte.
Ja.
Ich hatte schon mal gesagt, Beispiel, wir haben unser Auto mit einer gewissen PS-Zahl. So, jetzt haben wir ein großer Einfluss, ist zum Beispiel der Motor oder auch so ein bisschen der Turbo und sowas. Aber es kann auch sein, dass auf Mikroebene, keine Ahnung, 2, 3 Schrauben so quer hängen, dass sie irgendwo die Luftzufuhr abklemmen. So,
ja.
Jetzt ist nicht einfach nur, also jetzt könnte man rausfinden, vielleicht ist bei uns an der Stelle diese 2 Schrauben, müssen wir was verändern und dann hätten wir automatisch direkt mehr Performance in gewissen Bereichen, weil das unsere Limitation ist. Und das muss man so ein bisschen versuchen zu messen und abzuschätzen bei den Athleten und dann halt das Trainingsprogramm aufzubauen.
Okay, ich bin jetzt kein Auto- oder Motorexperte, weiß auch nicht genau, was der Turbo ist und wie der genau aufgebaut wird, aber ich kann das mir grob vorstellen. Also wenn du aber auch sagst, macht einen Low-Intensity-Block und dann auch einen Hit-Block, dann ist es ja eigentlich auch polarized, nur auf einer Makroebene.
Genau.
Und nicht auf einer Mikroebene. Und ein normales Polarized-Training sieht halt innerhalb eines Trainingsblocks vor, dass man High- und Low-Intensity kombiniert, ne?
Ja, genau. Das normale Polarized-Training in Studien ist halt dieses, ich mache irgendwie 1 bis 2 Hit-Einheiten und dann halt Low-Intensity. Ja. Du hast jetzt nicht dieses typische Block-Periodisierungsmodell, was wir von Ronnerstadt kennen. Aber da muss ich auch dazu sagen, ich weiß nicht, habe ich es hier im Podcast gesagt oder halt so viel meinen Athleten in den letzten Wochen, weil ich weiß es echt nicht mehr an der Stelle, warum vielleicht, musst du mir gleich mal sonst intervenieren, warum ein Hit-Block vielleicht nochmal ein bisschen erfolgreicher sein könnte als einfach nur ein Polarized-Modell. Habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass
Das haben wir den Athleten, glaube ich.
okay, dass du dich besser vorbereitest auf den Hitblock. Mhm. Stell dir vor, du hast eine Hitwoche jetzt nächste Woche vor dir. Dann würdest du jetzt nicht anfangen, mit den Jungs am Wochenende im Bergischen dir 6 Stunden reinzudonnern oder 4 Stunden oder 3 Stunden.
Vielleicht doch im Podcast, bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe schon mal gehört.
Ja, auf jeden Fall habe ich gesagt, die Athleten bereiten sich besser vor. Bereiten sich besser vor und nach während der Trainingseinheiten. Und das finde ich gar nicht so doof, das finde ich halt super, weil es ist halt diesen Schwerpunkt, diesen Charakter Hitwoche.
Du hast halt mehr den Fokus drauf und es ist halt irgendwie mal was anders als sonst. Wenn du halt irgendwie zweimal die Woche dein Hit-Training machst, dann ist es eine Routine.
Genau.
Die kann auch gut funktionieren, aber manchmal lässt man dann einfach so, geht man in den Autopilot und man bereitet sich bewusster vor, wenn man dann sagt, das ist hier speziell.
Genau.
Das ist jetzt die Woche, wo es wirklich drauf ankommt.
Weil es ist so, genau, das ist so diese eine Motto-Woche, die du hast und dann ist so dieser ja, wie damals halt in der Schule, das ist die Mottowoche. Und auch wenn du diese Mottowoche hinter dir hast, finde ich es auch psychologisch bei manchen Athleten sehr, sehr gut, die zum Beispiel sagen, oh, in der einen Woche kann ich kaum trainieren, da habe ich 3 Termine, bin unterwegs mit der Arbeit. Dann sage ich, alles klar, wenn das funktioniert, ne, dann machen wir die Hitwoche davor, dann hast du das auf der Haben-Seite. Du hast das Gefühl, du hast ein Training schon für die Woche danach gemacht, weil da sind es Entlastung angesagt. Und wenn ich dann auch sage, du machst halt vermehrt Low-Intensity-Einheiten, dann kommen die gar nicht auf die Idee, auch zu viel rumzuballern, weil die sind sowieso noch ein bisschen erschöpft aus der Hitwoche, sind froh, wenn sie Lit fahren können. Das ist wie ein Trainer von uns immer mit einer intensiven Einheit am nächsten Tag Freeride aufschrieb. Und dieses Freeride heißt, du darfst eigentlich machen, was du willst, du kannst auch auf Segmente gehen. Aber wenn die Athleten die Erlaubnis hatten, alles machen zu dürfen, was sie können, am Tag nach einer Hit-Einheit war es meistens immer nur locker fahren.
Ja.
Da sind sie froh, dass sie locker fahren dürfen.
Ja, also wer sich das Ganze mal gönnen möchte, der kann auch noch einmal bei science.cc auf der Seite schauen, wie viel wir noch da verfügbar haben. Ich glaube, also eine Zahl haben wir da nicht, aber schreibt einfach mal an, was ist es, Kontakt oder an Lukas.
Mach mal lukas@science.cc.
Lukas@science.cc, genau.
Oder wenn ihr auch direkt den Terminkalender mal checken wollt, wir bieten jetzt die kostenlosen Erstgespräche an. Das heißt, wenn du möchtest, hol dir einfach einen Termin für ein 20-Minuten-Gespräch mit mir. Wir gehen mal ein paar Dinge durch. Brauchst du ein Training? Was ist so das Effektivste bei dir? Was könnte klappen? Wo können wir da schon mal drauf schauen? Ihr könnt uns auch vorher schon euer Training Peaks einmal durchsynchronisieren, dass wir so ein bisschen mal Einblick haben. Und dann wissen wir schon ein bisschen was und können mal so 2, 3 Hinweise geben. Und dann können wir gemeinsam diskutieren, ne, wo ihr hinwollt und ob wir euch da unterstützen können. Und
dann knallt der Lukas euch mal schön so eine Hitblock da rein. Und dann steigt die VO2 Max um.
Und da schreibt ihr den Vertrag mit dem Teufel, richtig.
Genau, den Vertrag mit dem Teufel. Was ich jetzt noch interessant finde, weil du gerade eben das Moxie angesprochen hast, was gibt es noch für andere Parameter, wo wir auch dann mal was draus ziehen können, was unser Lit-Training angeht? Zum Beispiel Power-Heart-Rate-Balance bei Training Peaks. Mhm. Gibt es Efficiency-Factor zum Beispiel, den du dir anguckst über eine Zeit? Wie machst du das, wenn du das Lit-Training auch irgendwie bewertest?
Genau das, was du gerade sagtest, ne? Efficiency-Factor bei den Einheiten anschauen, wo es wo vor allem Steady-State-Bedingungen sind, das heißt sauberes, durchgeführtes Lit-Training, jetzt gerade im Winter auf Swift, wenn manche mit dem Erg-Modus oder halt einfach so konstant fahren, dann ist es am einfachsten. Schaue ich mir die Herzfrequenz zur Leistung an und vergleiche das mal zwischendurch mit ein paar Einheiten vorher. Natürlich dort, ich habe zwar Weekly Average Efficiency Factor Werte, also wöchentliche Durchschnittswerte, die sind aber auch stark davon teilweise, also die Daten sind halt ein bisschen unsauber, wenn du Intermittent Exercise fährst.
Ja.
Stell dir vor, du fährst ein paar Sprints da rein.
Ja, dann hast du 1000 Watt und hast 140er Puls und dann ist der Efficiency Factor halt völlig für den Arsch. Und auf der anderen Seite fährst du danach irgendwie, was fährst du dann, 80 Watt und hast einen 160er Puls.
Genau das. Und das ist, leider gleicht sich das nicht aus. Es ist zwar immer noch bei Efficiency Factor der rollende Mittelwert von 30 Sekunden, so ist nicht. Also ein Peak wird dir nicht alles kaputt machen.
Okay.
Aber gerade die 30-30er zum Beispiel sind eine Katastrophe. Da hast du immer die höchsten Efficiency Factor Werte, das wird dann schwierig sein. Das heißt, die Einheiten müssen raus. Aber dann guckst du schon so ein bisschen nach, wo habe ich vielleicht bei Sweet Spot auch eine Verbesserung feststellen können. Auch teilweise, wenn die Athleten Zeit haben, ist auch mal sehr, sehr schön, was kann ich denn zumuten? Also nach dem Motto, wie viele Karten kann ich hier aufeinander stapeln und wann bricht das Kartenhaus zusammen? Oder fällt langsam in sich zusammen, es bricht nicht zusammen. Und
dafür sind wir hier da, dass es nicht zusammenbricht, sondern dass man merkt, okay, hier sollte man jetzt mal stoppen.
Ja, genau. Genau.
Aber das kannst du aus diesen Daten halt ablesen.
Ich kann zumindest aus den Efficiency-Factor-Daten kann ich es ablesen und ich lasse mir natürlich auch das Belastungsbefinden durchgeben. Ne? Also bewerte dein Training. Mach du das auch für dich, wenn du keinen Trainer hast. Ne? Bewerte dein Training mit einer Skala. Das geht bei Training Peaks relativ simpel. Du kannst dann dein Belastungsempfinden da eintragen. Du kannst auch übrigens Metriken eintragen und dich dort ein allgemeines Befinden eintragen und dann bei Training Peaks nachher Dashboards erstellen, wo du im Verlauf deine Befindlichkeit angezeigt hast, dann aber auch zum Beispiel kalorische Trainings- umsetzt oder TSS pro Tag zum Beispiel, da könntest du sagen, guck mal, Hitwoche und du hast dich trotzdem gut gefühlt. Oder wir haben vielleicht eine Korrelation aus viel Volumen und du fühlst dich immer schlechter. Und so kriegt man auch so ein bisschen raus, okay, da rennen wir in die falsche oder in die richtige Richtung.
Okay, das ist auf jeden Fall schön, wenn das jemand analysiert oder einfach im Blick hat, was so auf das große Ganze angeht. Ich mache das irgendwie viel zu selten oder einmal so alle 6 Wochen und dann gucke ich mir so die Key-Einheiten an. Würde das aber ganz gerne dieses Jahr, wie gesagt, mit Laktat und allem drum und dran mal ein bisschen tracken.
Ja.
Wie kann ich mein Lit-Training effizienter gestalten?
Ich würde sagen, am ehesten sauber durchführen. Also wirklich einfach.
Nicht viele Shortcuts. Ich habe hier verschiedene Ideen aufgeschrieben für meine Frage. Double Sessions, Kombination Lauftraining und eine zweite Lit-Einheit.
Schön.
Was denn mit Krafttraining? Wie integriert man das? Und kann man mit Krafttraining, je nachdem, wo man es platziert, vielleicht auch das Low-Intensity-Training effektiver gestalten? Kannst du jetzt mal, geh mal Schritt für Schritt durch.
Ja, ich überlege gerade bei letzter Aussage, ich glaube, da kann ich nicht mal konkret was sagen, aber Double Days oder Double Sessions finde ich prima, können wir gerne machen. Zum einen, es ist eine effizientere, teilweise effizientere Weise, im Arbeitsalltag mehr Training umsetzen zu können. Für die, die jetzt auch sagen, ich kann einen guten Rhythmus irgendwie reinbringen und da ist eine Lauf- und Radeinheit zu kombinieren, eigentlich eine ganz coole Lösung. Du kannst eventuell über eine intensive Einheit am Morgen eine leichte Reduktion der Glykolyse irgendwie bewirken, sprich ein
Tempo. Das habe ich mir gerade hier aufgeschrieben.
Ah, ja.
Mein Punkt wäre halt gewesen, was ist, wenn ich meine Lit-Einheit am Mittwoch zum Beispiel nach dem Swift-Rennen, was am Dienstagabend war, platziere, ja, statt zum Beispiel am Abend, weil ich davon ausgehe, dass das glykolytische System schon noch ein bisschen angeschossen ist.
Ja, genau, das ist eine Möglichkeit. Du kannst dann, wenn es kurz ist, kannst du überlegen, ob es eine Nüchtern-Session sein darf.
Genau.
Also sprich, dieses abends sehr glykolytisch, Swift-Rennen, Heat-Einheit, Dienstagabend, was auch immer, dann, wenn man möchte, kann man jetzt überlegen, ob man mit den Kohlenhydraten spielt. Wenn man jetzt nur eine Medium- oder leichte Zufuhr von Kohlenhydraten am Abend dann halt hat, dann hat man am nächsten Morgen eventuell, kann man halt da kurz runterdrehen. Da gibt es ja dieses Paradise Nutrition Paper von Jürgen Trupp. Ich sag mal, das sind aber die kleineren Schritte, die wir dann gehen können. Du kannst morgens eine Nüchtern-Session machen, dann spätestens dann aber auf jeden Fall die Carb-Zufuhr hochdrehen und am Nachmittag einfach auch nochmal eine Lit-Session. Allein die Tatsache, dass du zweimal trainierst, erhöht schon den Fettstoffwechsel für die zweite Einheit. Oder halt, wie du gerade sagtest, wir machen das an einem Tag dann. Morgens die Hit-Einheit, nachmittags nochmal was Lockeres obendrauf. Dann können wir auch davon ausgehen, dass du temporäre Reduktion voller Max hast und wahrscheinlich ein bisschen mehr Fettstoffwechsel betreiben kannst.
Das wäre jetzt auch der Punkt fürs Krafttraining gewesen, ob ich mir durch, aber ich meine, wir sind jetzt hier schon auf viel dünnem Eis rumgerutscht, lassen wir das lieber und holen uns noch einen Experten dazu.
Nee, ja genau, aber wir können das, also prinzipiell, klar, das kriege ich auch noch hin. Du kannst halt davon ausgehen, dass dein Fast-Twitch-System halt voll rekrutiert wurde morgens.
Ja.
Ne, also das Drehmoment, was du erzeugen musst, super hoch. Hohe Innervationsfrequenz brauchst du, also Motoneuronen müssen richtig feuern, damit die Typ 2a, 2x-Faser angefeuert werden. Dann kannst du auch die Gewichte stemmen, so im besten Fall bist du gut trainiert, haust die ersten Gewichte schon von rechts nach links und dann am Nachmittag sind diese Fast-Switch-Fasern nicht mehr so aktiv. Ich habe ja schon mal gesagt, die erholen sich nicht in ein paar Stunden, die brauchen mal einen Tag oder zwei. Das heißt, du hast dann vielleicht so eine etwas effektivere Variante, dann Lit-Training zu machen. Ich würde es gerne ein bisschen auseinanderziehen, wenn es zeitlich und organisatorisch geht, sprich morgens in Kraft, abends dann halt ein Lit-Training, nichts direkt aneinander gesetzt, weil es auch sein kann, dass du gerade diese Anpassungseffekte etwas minimieren kannst, wenn das Lit-Training direkt drauf folgt.
Genau, das habe ich auch letztens nochmal gehört, dass es auf jeden Fall, dass da ein bisschen Zeit zwischenliegen sollte und dass man die Einheiten mit morgens, abends ganz gut kombinieren kann.
Das ist prima,
kann.
Genau. Wer jetzt morgens in der Lage ist, dann irgendwie ein Krafttraining zu machen, also bitte Erfahrungen sammeln und nicht einfach so auf einem halben Kaffee dreimal über Kreuz geguckt schon anfangen, da irgendwie so Boxjumps zu machen. Und
All-outs.
Ja, aber pro Krafttraining, wir haben ja immer wieder gesagt, wie schlecht wir sind im Winter, wenn wir damit anfangen und so, und da brauchen wir jetzt nicht, also das ist ja nichts Neues, wenn wir sagen, Krafttraining ist jetzt nicht unser Bereich, sag ich mal. Ich war vorgestern das erste Mal wieder.
Ja, okay. Ich wollte eigentlich gestern das erste Mal.
Ja, okay. Und jedes Jahr habe ich diesen Moment, okay, ich mache jetzt die Squats, werde ich nur mit der Langhantelstange, sind 20 Kilo, ich gehe nur runter, mehr mache ich jetzt nicht. Und dann gehe ich aber im zweiten Satz, ja gut, das war jetzt wirklich, fühlte sich an wie ein Bewegungsablauf, ich hau mir 2 Fünfer, also rechts, links, Fünfer oder halt 2 Zehner drauf.
Aber was richtig beeindruckend ist.
Also was, genau, die große Scheibe, 2 Zehner und ich habe das gemacht, Lennart, ich hatte rechts einen Zehner, links einen Zehner. Ich bin runtergegangen, bin hoch, habe einfach ganz normal, ich glaube 10 Wiederholungen gemacht. Und dann stand ich da und hatte einfach rechts und links in den Hamstrings so einen Krampf, der sich so halb anfühlt, als hätte ich gerade meine Hamstrings abgerissen. dass ich ungelogen 5 Minuten da stand mit so einem Dauerkrampf in den Hamstrings. Ich wusste immer, dass am nächsten Tag ich wirklich Muskelkater bekomme. Aber es ist direkt reinkickt, weil ich die erste Exzentrik des Jahres spüre. Ja. Ich habe dann aufgehört. Ich konnte keine, ich hatte versucht, mit nur die Bewegung zu machen, ohne Handelstange.
Ging nicht mehr.
Ich kam fast nicht mehr hoch. Das war in so einem Kellerbereich.
Also auch wenn das jemand beobachtet, erst macht er nur Stange, dann macht er 10 und dann macht er ohne Stange.
Dann geht er ohne, macht er ohne Stange 2 und geht. Und ich konnte die Treppe kaum noch hoch. Ich habe diese Treppe angeguckt, haben so scheiße. Ey, wirklich, ich konnte auch die anderen Übungen kaum machen. Ich dachte, komm, dann machst du ein bisschen jetzt was Schulterarm und so weiter, machst so Ruderbewegung. Da musst du ja, gibt's ja Maschinen geführt.
Ja, musst ja auch die Beine irgendwie benutzen.
Ne? Du musst sie anspannen, du musst einmal hier auch so ein Fußpedal drücken, damit es ein bisschen entgegenkommt. Ich kann das nicht mehr treten. Das war die größte Beschämung mir selber.
Ich bin gestern froh gewesen, dass ich es zeitlich nicht mehr hinbekommen habe, das zu machen, weil ich hätte genau vor dem Ding Angst. Ich dachte mir eher so, Lennart, du bist jetzt ungefähr 5 Jahre nicht mehr in einem Fitnessstudio gewesen, du gehst dann da rein und dann dachte ich mir so, ich weiß ja gar nicht, wie ich mich verhalten soll. Wo gehe ich denn dann hin?
Was macht man jetzt hier?
Gehst du einfach straight zu der Stange, also du machst natürlich erstmal dein gutes Cardio-Warm-up und dann gehst du einfach zu der Stange und sagst so, ja, let's go. Ja. Also das war so witzig, weil ich dachte so, du hast überhaupt gar keine Routine, gar keinen Modus operandi für diese Geschichte.
Genau, und vor allem, wenn die Handelstange durch ist mit den Kniebeugen. Ne?
Und was machst du dann?
Genau, und du fliegerst dann rum, diese Geräte so, okay.
Interessantes Gerät.
Was ist hier frei? Ach, ist gar nicht frei, was ich kenne. Okay, dann gehe ich zu dem anderen Gerät. Genau.
Haben wir doch ein bisschen was für den Rücken.
Ich gehe laufen, tschüss.
Genau, das dachte ich mir so, boah, ich hoffe, dass mich da jemand mal mitnimmt. Wie das so, Lennart, das sind die 5 Übungen, die machst du jetzt einfach mal und dann kannst du es alleine.
Wir können dir einen Trainingsplan geben, wir haben ein paar Sachen in der Datenbank. Gehen wir da mal durch und dann kannst du es gerne machen. Und bei mir ist es halt so, das erste Mal im Jahr, da weiß ich sowieso, ich mache mir die Hamstrings irgendwie ein bisschen kaputt. Auch wenn ich nur den Bewegungsablauf mache, ist das, ich verstehe gar nicht, wie peinlich schlecht das sein kann. Nur weil du halt diese Bewegung, diese Exzentrik in der Muskulatur, Hamstring zum Beispiel, so nicht machst. Ich benutze doch meine verdammten Beine.
Yeah.
Ich bin tags davor, vielleicht war es nicht schlau, ein Swift-Rennen zu fahren, aber meinen besten 1-Minute-Wert gefahren auf der Rolle jemals beim Swift-Race im Finale gegen Bütti. Ich bin im Rennen ja Zweiter geworden.
Oh, Podium.
So, Podium, genau. Und ich hatte diesen Sprint viel zu lange angesetzt und es war irgendwie eine Minute mit 620 Watt. Habe ich so bei Swift auch, glaube ich, noch nicht gehabt. Und das ging, aber am nächsten Tag konnte ich die Hantelstange, ich konnte nicht keine Kniebeugebewegung machen.
Gut, dass du ein besserer Trainer bist als Athlet, muss ich an der Stelle sagen. Dass du es bei anderen Leuten im Griff hast und bei dir selber machst du eigentlich nur so Scheiße.
Ich habe das Gefühl, aber es ist interessant, wie extrem die auseinanderliegen immer, diese Sachen.
Ja, das ist das. Das
kenne ich bei keinem Athleten.
Ja, das ist das Allerwitzigste. Und ich meine, du machst es ja im Sinne der Wissenschaft.
Apropos im Sinne der Wissenschaft. Ich habe letzte Woche angefangen, das erste Mal, ich habe es ja gesagt, ich wollte mal rudern und Ruderintervalle ausprobieren. Ich bin wirklich 4x5 Minuten gerudert. Das ist, ich weiß es nicht genau, ich würde ganz gerne mit Moxie mal testen, ob ich dann wirklich mit Puls und so weiter, wo ich wirklich hinkomme, weil ich habe da eine Poweranzeige, das war irgendwie 32 Watt, die ich dann in den 5-Minuten-Intervallen gerudert bin, weil, keine Ahnung, so, irgendwie bin ich da reingerudert. Und ich habe dann immer gemerkt, ich kriege das in meinen Armen gar nicht gehalten, was meine Beine halt hinbekommen. Ne? Also du hast den Griff, du drückst aus dem Bein dich nach hinten und ich merke halt, wie der Griff mir aus den Fingern rausgleitet, weil ich das gar nicht mehr halten kann.
Das ist wie bei den Kniebeugen bei mir, dass ich sage, mein Rücken kann überhaupt nicht das ab, was meine Beine können. Genau. So. Und da knickt mein Rücken ein, wenn ich zu viel Gewicht nehme. Meine Beine könnten vielleicht noch ein bisschen mehr Wiederholung, aber am Ende breche ich in der Mitte durch.
Liegt die Handelstange auf dem Nacken, der kippt so vorne ab, genau, und so rundrücken und du aus dem Bein kommst.
Gesicht so schön in die Knie reinscheppern.
Aber gleichzeitig so 120 Kilo stemmen.
Genau. Ja. Wir kommen aber krass vom Thema ab.
Es ist aber auch wichtig.
Ist auch wichtig. Dann frage ich noch eine Sache, die weit weg vom Thema war. Wie fandst du die Strecke beim Swift Race?
Mega.
Ich fand die auch cool irgendwie.
Fantastisch.
Und weil wir jetzt auch endlich die richtigen, diese Category Enforcement haben, dass die Leute alle in den richtigen Kategorien sind, fand ich das eigentlich das erste Mal, dass ich ein Swift-Rennen gefahren bin, wo ein Anstieg drin war, der länger war, der Spaß gemacht hat.
Ja, absolut. Wir sind halt, für alle, die es nicht wussten, Snowman, die Runde gefahren. Stunde 15 sind wir Swift Race gefahren, Lennart. Ich weiß gar nicht, was dir da eingefallen ist, aber der Anstieg, der war ganz geil, weil ich glaube so 8 bis 10 Minuten erstmal so mit 3-4% immer wieder wechselhaft und dann ging es ja richtig los. Hatten wir auch die ganze Zeit gesagt, aufgepasst, am Ende wird es dann halt schwer. Und dann das war schon eine richtig geile Belastung, muss ich auch sagen.
Da ist mir nicht im Lachen auch gekommen, dachte ich so, irgendwie ein ganz cooler Kurs, wenn du homogene Felder hast.
Ja, absolut. Ich kann mal ganz kurz raussuchen und da kann ich auch direkt erstmal mich outen für meine dümmste Aktion des Jahres. Ich bin da hochgefahren, 20 Minuten mit 312 Watt, knappe 4,2, 4,3 Watt pro Kilo. Was bedeutet, ich habe mich offiziell aus der B verabschiedet. Ich muss jetzt A starten.
Du bist so dumm.
Ich bin so ein Idiot.
Ja, ich.
Ich bin so ein Idiot.
Wenn es so ist, dann ist es natürlich halt so. Ne? Bitter, Lukas. Ja, sehr, sehr schön. Da bin ich einfach froh, dass ich schwach genug bin, dass ich nicht an diese Grenze stoße.
Der Anstieg war so, dass in den ersten, also das heißt Average, nur die letzten 6 Minuten, also der steile Part davon, waren dann irgendwie, was habe ich hier, 6 Minuten 10, 368 Watt Average, 5, ein bisschen mehr Watt pro Kilo und habe mich damit halt mit meinem Power Profiling als schlechtester A-Fahrer quasi geoutet und darf jetzt nächstes Mal in A starten.
Dödüm. Okay, machen wir weiter mit dem Thema. Jetzt musst du mehr trainieren, weil jetzt musst du A fahren.
Richtig.
Wir hatten hier gerade noch schon die Effizienz des Lit-Trainings. Was gilt es zu vermeiden bei einer Low-Intensity-Einheit?
Ja, Klassiker Fueling halt, ne? Ganz, ganz wichtig. Also am Ende, da geht auch viel Energie durch.
Fueling gilt es zu vermeiden.
Bloß keine Carbs.
Wo wir schon wieder bei den Trainingsmethoden der 80er, 90er sind.
Ja, 2500 Kilometer ohne Kohlenhydrate. Natürlich mit Carbs. Ja. Fueling, schlechte Fueling-Strategien vermeiden. Also sprich, versorgt euch auch, wenn das Training nicht wehtut. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, das ist so mit die Hauptkomponente neben wirklich niedrigintensiven Low-Intensity-Training. Also das ist wirklich, da darf der Puls auf 120 stehen. Das ist völlig in Ordnung. Nasenatmung unterhalte ich mit deinen Kollegen, wenn du draußen fährst. Also einfach nur, um durch die Gegend rollen. Das ist das Schöne an unserem Sport, dass wir da halt das beste Training mitmachen. Und ich würde halt gucken, ja, auch da, was ich gerade sagte mit diesem Dirty-Lit-Training, bleib in der Zone, auch innerhalb der Einheiten, weil du dann teilweise, naja, ich glaube, Inigo Samidan hat es ja gesagt mal, wenn du Intensitäten fährst und direkt weiter Lit fährst, dann sind mal gerne 20 Minuten so ein bisschen alles gehemmter, ne, wenn da mal richtig draufgehauen hast.
Schön, dass du das direkt beantwortest, was ich hier aufgeschrieben habe. Ne?
Ja, also das typische,
das ist dieses typische, ich fahre im Bergischen und fahre einen Anstieg rein und fahre dann den Anstieg, möchte den nicht so langsam fahren und fahre den dann, wenn ich jetzt 180 Watt normalerweise fahre, fahre ich einfach mit 250 Watt oder 300 Watt vielleicht sogar im schlimmsten Fall.
Das, und hast du halt in dem Moment hast du kein richtiges Lit-Training und dann...
Warum ist das so? Ist das wegen, weil du Laktat produzierst und das Laktat erstmal verstoffwechselt wird, statt am Ende dann Fett zu oxidieren?
Nicht ganz. Am Ende brauchst du ja Laktat oder letztendlich Pyruvat aus Glykolyse, sprich Kohlenhydratverbrauch brauchst du für die Fettoxidation, das ist schon richtig, aber du musst dir vorstellen, Pyruvat und nachher freie Fettsäuren konkurrieren um denselben Transporter im Mitochondrium.
Ja.
Und deswegen ist dann halt die Fettoxidation gehemmter. Also letztendlich ist eine gewisse Pyruvat-Produktion und halt Glykolyse notwendig, deswegen der große Satz, Fette verbrennen im Feuer der Kohlenhydrate. Ist also entscheidend, wenn aber die Kohlenhydrate zwangsläufig hochgefahren werden müssen, weil die Energiebereitstellung bei 300 Watt kostet dich jetzt mehr Energie pro Zeit, logisch, deswegen Einheit Watt, muss das über die Glykolyse abgedeckt werden, sonst kommst du da nicht hin. Es sei denn, du hast halt einen Motor wie Filippo Ganna, dann geht das halt. Wenn du es nicht hast, sind 300 Watt nicht locker. Und auch wenn sich das jetzt noch nicht so schmerzhaft anfühlt und die Herzfrequenz auch noch nicht so hoch ist, jeder einzelne Push an einer kleinen Brücke, sonst was, das ist direkt hoher Energieverbrauch und ändert temporär auch so ein bisschen deinen Zellstoffwechsel.
Siehst du, deswegen lasse ich mich jedes Mal bei jeder Teerblase abstellen, wenn wir im Teamtraining unterwegs sind.
Das macht er wirklich.
Und es hat bisher, weiß ich nicht, ob es was gebracht hat. Also die Frage ist eigentlich, wie viel schlimmer wäre mein Mode, wie viel schlechter wäre der eigentlich, wenn ich das nicht machen würde?
Es ist, glaube ich, der Weg, genau, also ich meine, bei dir ist es ja die Inkonsistenz.
Inkonsistenz noch nicht.
Inkonsistenz.
Die Inkonsistenz haben wir eher bei anderen Teamkollegen, die dann irgendwie auf so einer 4-Stunden-Runde 6-mal anhalten müssen zum Pinkeln. Liebe Grüße an der Stelle.
Das war ein bisschen mit Wertung. Die Inkonsistenz deines Trainings halt, wegen Arbeit und so weiter, das glaube ich eher das Problem, das weißt du ja auch.
Zu weniges Volumen in den richtigen
Genau das. Zonen. Und dann hast du an einzelnen Tagen Zeit, dann machst du halt deine 4-5 Stunden vielleicht mal, wenn du draußen Wetter gut ist. Aber das ist ja auch kein Shortcut für chronischen Reiz setzen. Und ich glaube, das ist auch jetzt ein wichtiger Punkt.
Ja.
Was gilt es zu vermeiden? Du kannst am Wochenende nicht nachholen, was du in der Woche nicht gemacht hast. Natürlich, das ist besser, jetzt als auch nur eine Stunde zu fahren. Wenn du jetzt ein bisschen mehr machen kannst, das ist schon klar. Aber es gibt keinen Shortcut für, und jetzt kommt's, Signaltransduktionsebene immer wieder CAMK zum Beispiel anzutriggern. What the fuck, meint er? Das heißt, dass du immer wieder Low-Intensity, niedrig-intensive Kontraktion deiner Muskulatur machen musst. Täglich.
Ist total wichtig und ist einfach die die Basis für,
yes,
was man einfach immer mal wieder betrachten sollte, wenn, ja, die ganzen Leute sich in den Details verlieren. Ja. Achtet einfach darauf, und das hat mir tatsächlich viel geholfen in den letzten Jahren, Kontinuität im Training, nicht sonntags 6 Stunden, genau, weil dann kommt man ja immer noch auf 8 Stunden Training die Woche, wenn man noch 2x1 Stunde gefahren ist. Das ist halt irgendwie bei sehr vielen Leuten dieses, da ist es sehr polarized, was das,
ja,
Volumen,
stimmt,
angeht.
Volumen polarized ist das.
Und beim Volumen würde ich halt eher keinen polarized Ansatz wählen, sondern einen kontinuierlichen, chronischen Reiz der richtigen Systeme. Und das ist, ja, aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, dass man das erstmal checkt fürs Low-Intensity-Training. Und ich versuche halt im Winter, wenn ich es gut abdecken kann, gut in meinem Rhythmus bin, dann fahre ich halt einfach immer meine 1,5 Stunden auf der, mhm, Rolle und versuche das einfach. Ja. Der wichtigste Punkt ist fahren.
Ja, machen. Und das ist halt auch, das ist, glaube ich, auch in unserem Ruffer-Video der erste Satz, yeah, fahr Fahrrad.
The best thing a cyclist can do,
genau,
is ride his bike. And then in the off-season, ride his bike.
Und das ist ja irgendwo, das ist so banal, aber es ist ja irgendwo richtig. Und das müssen wir jetzt erstmal gar nicht mit einer auch Vorgabe versehen, zu sagen, du darfst nichts anderes machen als niedrigintensiv, aber fahr dein Fahrrad, fahr dein Rad, geh laufen, mach, ja, beweg dich halt, das ist Ausdauertraining. Gibt ganz schöne Studie oder Review von Lawson von 2010, Training for Intense Exercise Performance, High Intensity or High Volume Training. Da gibt es ein bisschen, ne, dieses Ding, mhm, soll ich HIIT, soll ich LIIT oder HVT machen, und dann gibt es die Grafik, die ich gerade gesagt hatte, auf welchen Signaltransduktionsebene das funktioniert. Und auf der einen Seite hast du das Intensive, ja, ne, ATP-AMP-Verhältnis, also sehr intensive Kontraktionen zu machen.
Ja.
Da triggerst du was, also auf der anderen Seite halt das High-Volume-Ding. Und beides zusammen, deswegen ist das Polarized-Modell ja ganz gut, beides zusammen funktioniert sehr gut für deine Entwicklung. Deswegen gibt es auch keine, du kannst nicht eins der beiden komplett rauscutten. Du kannst nicht das, ja, eine mit dem anderen ersetzen, aber HVT, High-Volume-Training, basiert auch darauf, dass du auch wirklich Volumen fährst und frequentiert fährst oder Ausdauertraining betreibst. Da gibt es auch keinen Shortcut zu sagen, ich fahre einmal halt 7 Stunden lang, weil die Athleten, die 6, 7 Stunden LIIT fahren können, ohne sich so zu zerstören, dass sie für die ganze weitere Woche noch fit sind, sind entweder sehr, sehr leistungsstarke Athleten, haben sich sehr, ja, sehr gut gefühlt und sind sehr locker gefahren. Das, die meisten, die es machen, machen das nämlich nicht.
Ja, das ist doch eigentlich immer eine ganz gute Message zu sagen. Genau. Achtet auf diesen chronischen Reiz. Du hast eben schon von Dirty LIIT gesprochen. Ich, mhm, habe mir auch noch aufgeschrieben, Low Intensity Training oder und Zone 2. Wie streut man Zone 2 ein?
Mhm.
Gehört das da überhaupt erstmal so in diesen ersten Block rein oder wie viel davon gehört da rein?
Ich finde, du darfst es einstreuen, so ist nicht. Wie viel gehört da rein? Auch da wieder ist ein bisschen leistungsabhängig. Das ist jetzt mal, ich will nicht sagen, kommt drauf an, nur ich möchte sagen, je stärker du bist in absoluten Watts, desto vorsichtiger sollst du mit Zone 2 sein.
Ja.
Weil dann ist dein Zone 2 auch gerne mal bei 240 oder sowas und das ist, oder 250, und das ist nicht einfach nur easy, das ist schon aktiviertes Fahren. Und da muss man nicht auch zu viel davon machen, deswegen würde ich auch immer sagen, streue es dann als Intervallform vielleicht ein.
Dreimal 20 Minuten, dreimal
prima,
30
genau.
Minuten.
Und wenn du einen bergigen Kurs gerade fährst, eine wellige Strecke, dann mach doch, wenn du sagst, ich kann nicht so LIIT am Berg fahren, dann fahr doch maximal vielleicht Zone 2 Fatmax, dann ist noch alles cool. Aber guck, dass danach wieder LIIT fährst und nicht Speedspot-Schwelle und in die Abfahrt reinrollen. Dann hast du halt, ne, dreimal daneben. Das ist so, das Auto schrappt so ein bisschen an der Garage, aber steht wenigstens drin.
Okay.
Ja?
Und wenn du Zone 2 fährst,
ja,
dann achte, wie du sagst, einfach darauf, dass du dann eine extrem hohe Kohlenhydratzufuhr haben musst. Vor allem, wenn du leistungsstark bist, wenn,
ja,
du, keine Ahnung, 350 Watt Schwelle hast, dann jagst du halt extrem viel Kalorien durch.
Grob über den Daumen geballert, sind 80, 90, teilweise 100 Gramm pro Stunde.
Ja. Genau, das heißt, wenn du dann noch ordentlich fuelst, dann hast du zumindest so ein bisschen Schaumstoff links, rechts, mhm, an der Garagenwand, dass deine Karre nicht komplett
Schaumstoff ist gut
verschrappt. Dass sie eine Beule kriegt, aber nicht noch die Kratzer im Lack hat.
Die große Folge der Metaphern.
Der Garagen, aber der Metaphern
heute.
Die große Folge des Hausbauens mit Bohrer, mit Quickstep, mit Garagen.
Auf ganz
das
dünnem
der,
Eis heute.
Das ist der Architektur-Podcast mit Lukas und Lennart.
Ja, genau so ist es halt. Ne? Dann guck, dass es halt bewusst einsetzt. Ich finde es gut, weil ich habe auch schon mal gesagt, Zone 2 oder Fatmax-Training ist ja auch das aktivierteste LIIT-Training und das ist auch nicht verkehrt. Wir haben die Mitochondrien an der Stelle auch sehr, sehr aktiviert genutzt. Und das ist erstmal prinzipiell super, weil auch mehr kalorischer Umsatz. Wir haben auch gesagt, ne, wir können das ganze Training auch in Kalorien berechnen in der Woche. Und wenn du mehr trainieren kannst, mehr Kalorien trainieren kannst, verbrauchen kannst, hast du ein größeres Trainingsvolumen. Jetzt am Ende, ich will es ein bisschen rein anbringen schon mal, so 2, 3 Hints und so. Wir können dann in Zukunft nochmal mehr drüber sprechen. War ja jetzt bei manchen auch große Diskussion die Studie um Christian Blumenfeld, präsentiert von Olaf Alexander Buh und Ronnestad, also unser Super-Triathlet, wie sein Training aufgestellt war. Und da geht es jetzt mal, also das, vor allem ging es ja darum, den Energieverbrauch, der er dann pro Tag teilweise hatte. Erinnerst du dich gerade an die Zahl, die ich gesagt hatte, was du in der Woche trainieren sollst?
7.000 bis 8.000.
Und das war sein täglicher Umsatz, also 7.000 bis 8.500 Kilokalorien pro Tag, teilweise täglicher Trainingsumsatz. Und das erstmal umsetzen zu können, oder anders.
Das umsetzen zu können, obwohl du deine Nutrition, die du zu dir nimmst, immer wieder auskotzt. Das ist erstaunlich.
Wie häufig passiert das auch im Training?
Das ist eine gute Frage.
Ja, aber am Ende, genau, also irgendwas müssen sie gemacht haben und da ist halt sehr viel Astronautenflüssignahrung in Form von Kohlenhydraten durchgelaufen. Laut eigenen Angaben war wohl die Kalorienaufnahme bei knappe 4,8 bis 6,3 Kilokalorien pro Tag, dass es irgendwie halt decken konnte mit einer gewissen, ich sag mal, so, dass du davon ausgehen konntest, ja, ich sortiere ein bisschen vorher. Zwei Trainingsphasen haben sie da wirklich gemessen. Das waren beides mal Höhentrainingslager. Super viel Training im Low Intensity, maximal noch ein bisschen Sweet Spot Threshold Training. Es gab kaum Intensitäten im Hit-Bereich, kein Zone 3, gar nichts. Wirklich eher Lit. Dennoch super viel Kalorienumsatz. Und auch wenn du halt eine VO2 Max dann, von ihm zitierte damals, eine 90 immer wieder zwischendurch mal diese Zahl hast, ist es trotzdem teilweise 120, 130 Gramm, die du pro Stunde verbrauchst. Ja. Die hätte er wohl auch genauso aufgenommen. Die haben nachher den Energieumsatz, finde ich halt super spannend, über die Double Water Methode gemessen. Also sprich schweres Wasser. Weißt du, was das bedeutet?
Nee.
Willst du wissen, was das bedeutet?
Ja, ich glaube, ich bin ja nicht so wichtig, aber hier hören ein paar Leute zu, vielleicht wollen die es wissen.
Okay. Nee, es geht so ein bisschen darum, wie kann man Kalorienumsatz in einer ganzen Trainingswoche bemessen? Mhm. Und da gibt es dann die Idee, dass du Wasser, also Wasser besteht ja aus H2O, ne? Aus einem Sauerstoffmolekül und halt einem Wasserstoffatom. Und du kannst halt diese die Moleküle, die Atome, kannst du austauschen. Du kannst quasi, ein normales Wasser ist dann quasi ist H2O und du kannst halt die Menge an Wasserstoff oder die Moleküle an Wasserstoff austauschen. Du kannst quasi sogenanntes schweres Wasser erstellen. Das heißt, die Atommasse zum Beispiel von einem, oh Gott, wie heißt das? 2,1H ist dann ein Proton, ein Neutron, ist die Atommasse 2. Bei normalem Wasser ist es dann 1, ist doppelt so schwer. Das heißt, am Ende gibt es dann nachher 1,1 Gramm pro Kubikzentimeter Wasser. Also Wasser ist genau, ist ein bisschen schwerer geworden, weil du hast diese Atome ausgetauscht. Was jetzt am Ende bedeutet, dass wenn du das dann
Wasser... Was ist, wenn ich in der Grand Tour das falsche Wasser trinke? Dann bin ich am Ende viel, viel schwerer. Nee,
ja, genau. Also das Ding ist, du kannst die Sauerstoffisotope, die auch mit angebunden sind, kannst du auch austauschen. Und dann ein Sauerstoffatom wird dann nachher mit abgegeben und du kannst es dann halt bemessen, wie viel kommt quasi Rest nachher raus. Du misst quasi bei der Ausscheidung die Dichte des Urins dann letztendlich und dann kannst du auch messen, okay, was kam raus und das, was an Sauerstoff abgegeben wurde, wurde gebunden an CO2, was du abgeatmet hast. Und daraus kannst du die abgeatmete Menge CO2 bestimmen. Und jetzt kommen wir wieder zurück in diese Spiro-Thematik, wenn wir das mit der Maske messen.
Darüber dann die Kohlenhydrat...
Genau, den Kohlenhydratverbrauch bemessen und dadurch können wir auch die Gesamtenergie bemessen. Das heißt, wir messen quasi indirekt darüber den CO2-Abatmengehalt, dadurch, dass wir halt durch das schwere Wasser sich quasi was auf das CO2 ablagert.
Puh. Oh Mann.
Das einzige Problem daran ist, es ist scheiße teuer wohl.
Nochmal eine zähe Kost hier am Ende des Podcasts, aber interessant.
Genau, also das ist jetzt so die Kernaussage. Nagel mich gerne fest, es leidet mir wütend DMs, ich habe das wahrscheinlich jetzt gerade nicht schön gesagt, aber letztendlich ist es so.
Du kriegst heute wahrscheinlich für viele Sachen
das ist wütende DMs. Es ist auch normalerweise nicht mein Gebiet, ich habe es mal ganz kurz eingelesen, weil ich spannend fand. Es ist quasi das sogenannte schwere Wasser, du kannst es dann austauschen und dann überträgt sich das quasi auf die Menge, oder du kannst darüber durch die Übertragung die Menge abgeatmetes CO2 halt bestimmen. Ohne halt vorne eine Maske dran gehabt zu haben. Und dadurch haben sie halt den Gesamtenergieverbrauch bemessen für das Trainingslager, für den täglichen Trainingsbedarf und dann halt geguckt, okay, so viel verbraucht er wirklich, so viel führt er zu und haben halt dann gesehen, okay, er kriegt das irgendwie hin, einen Trainingstag von 7.500, 8.000 Kilokalorien pro Tag umzusetzen. Und jetzt kommen wir halt zu diesem Volumending. Ist eine Theorie natürlich, warum du auch zum Teil so gut werden kannst, wenn du halt einfach viel Sauerstoff umsetzen kannst oder Training machen kannst. Und das geht auch nur durch sehr viel Lit-Training und halt super wenig High-Intensity-Einheiten, weil dann wäre der Verbrauch an Kohlenhydraten so übertrieben immens groß, dass das du
nicht mehr zuführen
kannst. Du kannst es gar nicht mehr zuführen und kannst es gar nicht mehr aufrechthalten. Also wir hatten dann halt in dem Fall, sind wir bei Rad-Power-Zones, 84% des Trainings war halt Lit, 12% war halt Zone 2, in dem Fall sogar noch 4% Zone 3 Hit, aber im Laufen war es dann 81 Lit, 90% Zone 2 Threshold Speed, das ist bei ihm aber auch so 1,8 bis 2 Millimol Laktat. Und beim Schwimmen war es sogar 100% nur Lit-Training. Bedenke nochmal Höhentrainingslager, ne?
Okay, interessant. Dann nochmal einen kleinen Ausflug in den Triathlon gehabt, ganz am Ende. Ja, ich glaube.
Sollen wir ganz kurz nochmal ablästern an der Stelle?
Ablästern?
Ja. Yeah.
In einem öffentlichen Podcast.
Naja, also er wird uns ja nicht hören. Er sagte ja, dass er Tour de France mal gewinnen wollte, ne?
Das wolltest du jetzt unbedingt noch loswerden, ja.
Also.
Er ist ja eigentlich schon wieder zurückgerudert.
Ja, ja, bei den Daten glaube ich das auch. Nee, also.
Okay, hau raus. Glaubst du, er hätte ein Elite-Amateur-Rennen gewonnen damit?
Nein, also ich verstehe, also erstmal müssen sie einen komplett komischen Moment getestet haben, das ist auch eine Kritik der Studie. Also gemessene Laktat Threshold 2 bei 373 Watt. Bei knappe 79 plus minus Kilo, also 80 Kilo, sind dann bei 4,7 Watt pro Kilo LT2. Okay. Also wie auch immer sie LT2 bestimmt haben. Mhm. Sollte das jetzt, na, also wahrscheinlich nicht bei ihm 4 Millimol, weil er produziert gar nicht so viel Laktat, aber sollte er wirklich eine 90er VO2 Max haben, reden wir halt eine Rate von über 1,5, also 1,7 irgendwas. Das ist nicht bei ihm möglich, so, das passt nicht.
Sehe ich nicht.
Da passt gar nichts. Sollte er weniger VO2 Max haben, dann wäre es realistischer, aber auch da wird es wieder nicht so viel Sinn machen, wenn man sich die anderen Sachen anschaut. Bei ihm LT1, okay, das ist eigentlich ganz, ganz nett. Da waren wir, warte mal ganz kurz, muss ich kurz meine Grafik aufsuchen. Da waren wir bei 310 Watt, 140er Puls, okay, aber ganz ehrlich, das sind trotzdem nochmal absolut gesehen 40 Watt, 50 Watt unter dem von Pogacar und er wiegt aber noch 15 Kilo mehr.
Ja.
Also, ich weiß nicht, wie man. Er muss in der Phase gemessen worden sein, wo er gleich straight aus der Offseason kam.
Ja.
Und dann, selbst dann. Ist es noch viel zu wenig.
Selbst dann, wenn du noch ein paar Watt auf beiden LTs obendrauf packst, ist er immer noch relativ sehr weit davon entfernt, dass er kompetitiv da unterwegs sein könnte.
Ja, irgendwie schon. 373 Watt, absolute Schwelle.
Und man hat noch nicht, und man hat noch nicht mit einberechnet, dass der Junge auch noch nie UCI-Radrennen gefahren ist.
Genau, diese Belastung, dass der halt ein super Diesel ist.
Die Belastung nicht, ich meine die alles, was dazugehört.
Ja, ja.
Kann der Junge schnell eine Abfahrt runterfahren? Ja. Kann der es schaffen, in einem Feld zu fahren?
Ja.
Über 21 Tage. Also gut, dass die da schon wieder zurückgerudert sind. Und,
ich hätte es mir gerne angeschaut. Ich hätte mal gedacht, er kann es vielleicht auch so Flandern und sowas, solche Dinger treten. Klar, taktisch schwierig, aber so was Treten anbetrifft. Aber ich dachte, der ist bei weit über 400 Watt Schwelle. Er soll bei 373 auch 161er Puls dabei gehabt haben. Also ist jetzt auch nicht easy. Ne? Das ist schon, kann schon Schwelle sein. Und ganz kurz nochmal, auch wenn es erstmal uns nicht viel sagt, aber Schwimmintensität sind wir irgendwie bei LT1 1,32 Meter pro Sekunde, LT2 1,34 Meter pro Sekunde, also 0,02 Meter pro Sekunde Unterschied. Das heißt, am Ende ist es so easy, easy, bisschen mehr Abbruch quasi schon bald, oder ein bisschen mehr Schwelle. Und der ist so ein Diesel, klar, mit der Belastung, die er hat, der kann aber auch gar nicht, wie soll der 500 Watt für 8 Minuten fahren können?
Geht nicht.
Ich würde sogar behaupten, der wäre im B-Rennen hätte nicht gewonnen am Dienstag. Und sind bei Swift.
Das ist jetzt, also das ist jetzt wirklich eine krasse Behauptung.
Meine Aussage.
Deine Aussage, okay.
Ja.
Dann stoppen wir, bevor du noch mehr wütende Zuschriften, vielleicht sogar diesmal von Christian Blumenfeld himself bekommst. Ich mache noch einmal ganz kurz Werbung für unsere Trainingspläne, die ihr euch holen könnt bei Training Peaks. Am besten geht ihr aber über die science.cc-Seite. Da findet ihr dann ganz viele auch modulare Trainingspläne, wo man die Kombination aus Laufen und einem Baseplan haben kann. Schaut mal da vorbei, dann können wir hier diesen Podcast weiterhin auch werbefrei halten. Und ihr habt auch was davon, weil ihr kontinuierlich trainieren könnt.
Da vielleicht ein kleiner Hinweis für die, die jetzt gerade rumgesucht haben. Es gibt wohl einen Link, der, ich muss ihn nochmal raussuchen, den es gibt, der auf unsere Pläne hinweisen soll, der nicht mehr funktioniert, weil vor zwei Wochen haben wir einen technischen Fehler. Schreibt mir dann bitte, ich gebe euch den richtigen Link durch. Ich habe noch nicht ganz gefunden, wo der ist und wie wir ihn austauschen können, aber anscheinend, wenn man unser Profil da auf den Shop geht von seinem Trainingsplan, dann sind die nicht erkenntlich, aber es gibt sie alle noch. Dann müsst ihr bitte einmal schreiben.
Gut, dann kriegst du jetzt ein paar E-Mails die Woche. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören. Wir haben mal wieder eine mehr inhaltliche Folge gemacht, weil im Radsport leider nichts passiert. Und ich hoffe mal, dass wir in den nächsten Wochen auch noch wieder ein, zwei Gäste da hinzufügen können.
Auf jeden Fall. Kurze Frage, was steht für den nächsten Tag für dich an? Hast du noch irgendwas Besonderes?
Ich habe noch keine Pläne gemacht.
Okay, ich laufe in 2 Wochen. Da kann man mit dem nächsten Mal reden.
Okay, ich bin gespannt. Gut, dann bis nächste Woche und danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.
Tschö.